Willkommen zu Lipids on Air, dem Sanofi-Podcast für Fachkreisangehörige. In dieser Folge dreht sich alles um die Kardiologie-Highlights vom diesjährigen ESC-Kongress. Und diese werden präsentiert von Professor Michael Lerke und Professor Philipp Wenzel. Professor Lerke ist Facharzt für Innere Medizin, Kardiologe, Diabetologe und Endokrinologe und er ist der stellvertretende Direktor an der Medizinischen Klinik für Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin am Universitätsklinikum Aachen. Und dort leitet er auch die Lipidambulanz. Professor Wenzel ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie und er ist stellvertretender Klinikdirektor am Zentrum für Kardiologie der Universitätsmedizin Mainz und er ist der Leiter des Bereichs Herzinsuffizienz. Und damit sage ich herzlich willkommen, lieber Herr Professor Wenzel und lieber Herr Professor Lerke. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Wir freuen uns, dass wir die aktuellen Ergebnisse vom ESC gemeinsam präsentieren dürfen. Philipp, wie war es auf dem ESC? Wie war es in Barcelona?
Ja, Michael, vielen Dank. Es war wieder mal ein ganz toller Kongress, super organisiert von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie. Hat jetzt in den letzten Jahren auch dem amerikanischen Kongress, dem AHA und dem ACC eigentlich den Rang abgelaufen, was die Beliebtheit angeht und auch was die Präsentation von großen klinischen Studien angeht. War gut besucht, nicht ganz so gut besucht wie vielleicht noch vor 3 Jahren, aber es war endlich mal wieder in persona möglich, diesen tollen Kongress zu besuchen. Etwas weniger Besucher wegen der aktuellen politischen Situation natürlich auch und immer noch wegen Covid-Beschränkungen. Es war eine sehr offene Atmosphäre, es waren viele moderne mediale Formate genutzt worden bei den Posterpräsentationen, aber auch in so Art Science-Slam-artigen Bereichen. Es wurden Studios aufgebaut, wo die Präsentatoren sehr interaktiv mit dem Publikum arbeiten konnten. Das war also auch teilweise ein sehr niederschwelliges Angebot, es hat sehr viel Spaß gemacht, teilzunehmen und man ist mit einem wirklich guten Gefühl wieder abgereist von Barcelona und hat viel mitgenommen.
Was war das Kongress-Highlight? Welche Studie hat die größte Aufmerksamkeit bekommen?
Ja, die größte Aufmerksamkeit hat mit Sicherheit die DELIVER-Studie bekommen. Das war die lang erwarteten Ergebnisse von dem SGLT2-Hemmer Dapagliflozin in der Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz und erhaltener Pumpfunktion. Und hier hat sich im Endeffekt herauskristallisiert, dass die Resultate von Emperor Preserved bestätigt wurden. Das war die quasi Zwillingsstudie mit dem Konkurrenzprodukt Empagliflozin, die zu denselben Ergebnissen kam, nämlich dass Hospitalisierung und kardiovaskulärer Tod als kombinierter Endpunkt reduziert werden konnten. Dieser Endpunkt wurde getrieben durch die Verminderung der Hospitalisierung durch diesen SGLT2-Hemmer. Und interessanterweise zeigt sich dann jetzt auch in einer Meta-Analyse, die im selben Atemzug in derselben Session gezeigt wurde, dass es hier erstens ein Klasseneffekt ist zwischen allen SGLT2-Hemmern, also im Endeffekt den Protagonisten Empagliflozin und Dapagliflozin und auch über alle Herzinsuffizienzformen sich darzustellen scheint, also Herzinsuffizienz mit mittelgradig reduzierter und mit erhaltener Pumpfunktion. Also denke ich, etablieren sich hier die SGLT2-Hemmer immer mehr als ein echter Eckpfeiler und fast schon Grundbaustein in der Herzinsuffizienztherapie.
Ja, SGLT2, würde ich auch sagen, ist der Blockbuster für die Herzinsuffizienz vom Diabetes kommt, jetzt in der Herzinsuffizienz ganz angekommen und auch in der CKD. Wir wollen über Lipide insbesondere auch sprechen. Ich darf, so hatten wir uns jetzt abgesprochen, eine Studie vorstellen. Das ist eine Präventionsstudie, die aus Dänemark kommt und das ist die sogenannte Dankavas-Studie. Also ist ganz anders auszusprechen, wahrscheinlich Englisch, aber jetzt habe ich das mal so gemacht. Und das ist eine sehr pragmatische Studie, die einmal gefragt hat, was passiert denn, wenn man populationsbezogen screent, und zwar bei Patienten oder erstmal Individuen, die ein Alter haben zwischen 65 und 75 Jahren und man alles andere außen vor lässt. Also man einfach ins Einwohnermeldeamt marschiert und sagt, bitte sagt uns alle, die genau zwischen 65 und 75 Jahren sind. Und von denen wurden dann, sag ich mal, die Hälfte eingeladen, beziehungsweise es war so ein 1-zu-2-Design, also Es gab immer zwei Kontrollen für einen Patienten, der eingeladen wurde. Und dann hat man den eingeladen, an einem Screening teilzunehmen. Wie sah dieses Screening aus? Man hat eine Computertomographie durchgeführt, um den Koronarkalk zu messen. Man hat geschaut, ob die Patienten ein Vorhofflimmern haben oder ob sie ein Aorten- oder auch Iliakalaneurysma haben. Man hat einen Knöchelarmindex gemacht, um zu gucken, ob eine PAVK besteht. Man hat nochmal geschaut, ob ein Diabetes besteht oder ob eine neue ausgeprägte Hypercholesterinämie diagnostiziert werden kann. Wie es dann ist bei so einer Studie, bei der erstmal ja nicht genau mit dem Patienten oder mit der Person gearbeitet wird, sondern hier so ein relativ breites, so eine breite Einladung kommt, nehmen natürlich nicht alle Menschen teil, sondern es haben am Ende vom Tag nur 63% der Eingeladenen teilgenommen. Trotzdem ist es eine Intention-to-Treat-Analyse, heißt so viel wie alle, die eingeladen wurden, waren auch in dem einen Arm drin, aber das muss man bei der Bewertung der Ergebnisse schon berücksichtigen, nur 62% haben dann auch dieses Screening durchgeführt. Was wurde dann hier geschaut? Der primäre Endpunkt war Gesamtmortalität und man hat diese Gruppe über 5,6 Jahre nachverfolgt und es sind bei Gesamtmortalität immerhin 6.000 Ereignisse eingetreten, also doch eine relativ große Ereigniszahl.
Das ist eine große Anzahl an Ereignissen. Also das scheint ja doch eine Population zu sein. Allein das Alter kann das ja vielleicht gar nicht erklären. Oder wie schätzt du das ein? Reflektiert das im Endeffekt das erwartete Risiko? Ist ja so ein bisschen auch die Frage.
Also wenn man sich das nochmal anguckt über die Zeit mit dem primären Endpunkt, ich gucke mir das hier gerade auch parallel nochmal an, dann sind das über 5 Jahre. Naja, jetzt, also 13% sind verstorben. Das ist dann letztlich eine Versterberate von ungefähr, ja, vielleicht 2 bis 2,5% pro Jahr. Ist auf jeden Fall schon relativ ordentlich. Vielleicht dann wieder, wenn man es aufs Jahr runterbricht, auch nicht radikal hoch. Aber wenn wir berücksichtigen, dass wir sonst ja immer nur Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen in den Studien drin haben und hier, und das ist jetzt wichtig und das berichte ich jetzt auch gerade noch, es so war, da waren natürlich schon auch welche dabei, die schon kardiovaskuläre Erkrankungen hatten. Man hat jetzt zum Beispiel in den letzten 5 Jahren hier mit aufgeführt, dass 5% von denen schon mal einen Schlaganfall hatten in den letzten 5 Jahren und 4% wegen einer ischämischen Kardiomyopathie hospitalisiert wurden. Das bedeutete auch, dass die Individuen schon Medikamente hatten im kardiovaskulären Bereich. Es hatten zum Beispiel 25% Aspirin, es hatten 38% eine lipidsenkende Therapie und 52% eine antihypertensive Therapie. Das ist ja relevant. Also es war hier schon identifiziert, dass da Personen dabei sind, die Risikofaktoren haben und die auch schon entsprechend eine vaskuläre Erkrankung hatten. Spannend jetzt die Frage, was wurde überhaupt bei dem Screening herausgefunden? Hier hat man herausgefunden, wenn man den Kalkscore nimmt, dass 33% einen Kalkscore über 400 hatten, also schon eine relevante KHK, 11% eine PAVK hatten und bei 9% noch eine arterielle Hypertonie diagnostiziert wurden. Man muss aber hier mit reinnehmen, von ein paar wusste man das ja schon. Also es ist sozusagen so ein, und dann kann man gucken, was für eine Konsequenz hatte das eigentlich. Und die Konsequenz war, dass jetzt bei 22% im Interventionsarm eine Antiplatelet-Therapie neu begonnen wurde und auch bei den 21% eine lipidsenkende Therapie. Also hier kann man sagen, gut, also 60% nahmen ja überhaupt nur beim Screening teil. Ja, also insofern wären die absoluten Number derer, die gescreent wurden, schon etwas höher. Trotzdem, jetzt wurde dann bei 35% der Gescreenten was identifiziert und dann am Ende von der Gesamtgruppe hatten dann 20% hier eine glaubhafte Intervention. Und für die anderen Sachen war das viel seltener. Jetzt ein Aortenaneurysma ganz selten diagnostiziert und auch ein Diabetes war selten. Was kam raus? Bringt das alles was? Und hier muss man sagen, der primäre Endpunkt wird gerade so verfehlt. Wir haben hier ein Hazard Ratio von 0,95, also nur 5%, aber weil so viele Ereignisse trotzdem fast signifikant. Konfidenzintervall ist 0,9 bis 1, P ist 0,06, also negative Studie. Allerdings eine relevante Subgruppenanalyse, wenn man sich nur die Patienten anguckt, die zwischen 65 und 69 Jahre alt waren, das waren die gesünderen. Bei denen war noch seltener bisher eine kardiovaskuläre Erkrankung aufgetreten und die hatten auch seltener diese Blutdruckmedikation und so weiter und so fort. Bei denen wurde es signifikant in dieser Gruppe 11%ige Reduktion des Risikos mit einem Konfidenzintervall von 0,83 bis 0,96. Also möglicherweise da signifikant. Und das Relevante, was ich noch sagen will, ist, das war ein Stroke-Kollektiv. Da hatten unheimlich viele Patienten oder Individuen dann hier Schlaganfälle, nämlich 7,5%, während Myokardinfarkte nur 2,8% waren. Das ist ganz anders, als wir das normalerweise kennen, wo Myokardinfarkte eigentlich immer häufiger sind als Schlaganfälle. Das war, fand ich auch noch so ein bisschen überraschend. Aber ja, das ist so ein bisschen das Fazit von der Studie. Kann man sagen, es bringt schon was bei den jüngeren Patienten. Aber so richtig überzeugt war ich jetzt, muss ich ehrlicherweise nicht, weil ich das Gefühl hatte, man müsste eigentlich eine bessere Patientenselektion durchführen. Also bei Menschen, wo ich schon weiß, dass die eine kardiovaskuläre Erkrankung haben, dann muss ich da ja nach nicht suchen. Das macht dann auch überhaupt keinen Sinn. Sondern es macht nur Sinn, wenn wir suchen in einer Population, wo wir uns unsicher sind, wo wir glauben, die haben ein erhöhtes Risiko. Aber wir wollen jetzt wirklich die Hochrisikopatienten identifizieren. Das ist meiner Ansicht nach schon eine Schwäche. So eine populationsbezogene Untersuchung würde sich auch, glaube ich, nicht etablieren lassen bei uns. Das halte ich für wahrscheinlich. Was denkst du?
Man muss ja auch sagen, dass du sagst es schon in deiner Zusammenfassung, hier ja ein hoher apparativer Aufwand auch in diesem Screening war, nicht? Also diese Patienten sind ja alle einer Computertomographie unterzogen worden und nicht nur einer koronaren Computertomographie, sondern auch der Gefäße, Aorta und Bein- und Beckengefäße wurden ja auch mit untersucht. Das ist ja nicht unerhebliche Strahlenbelastung und auch nicht eine unerhebliche Kontrastmittelexposition oder ich meine, Kontrast ist falsch.
Ja, es war natives, es war also nativ Koronarkalk-CT, das also nicht.
Das nicht, aber doch der apparative und der Strahlenexpositionsaufwand war doch erheblich. Ich glaube, was vielleicht hier gut reinpasst in das Thema, ist eine Studie, die einen Tag später vorgestellt wurde in der Digital Health Session auf dem ESC, war sehr interessant. Dort wurde nämlich grundsätzlich die Frage gestellt, ob uns maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz vielleicht helfen können, das Risiko von den klassischen Risikofaktoren Bluthochdruck und Hyperlipoproteinämie helfen kann, dieses Risiko besser einzuschätzen. Und es kam tatsächlich raus, das fand ich sehr spannend, dass in einer mendelischen Randomisierungsstudien und in drei großen klinischen Trials und dann an dem Hope-Trial und dem Sprint-Trial, dass hier im Endeffekt das Risiko unterschätzt wird, ja, wenn man ein normales Score anwendet, in dem Fall den Joint British Society's Risk Calculator, und dann vergleicht, wie denn die tatsächlich eingetretenen Ereignisse waren. Und wenn man jetzt ein Computer oder komplexe Computeralgorithmen füttert mit sozusagen Ursache- und Wirkungsbeziehungen und hier Machine Learning stattfindet, wo das Verrückte ist, dass wir Menschen überhaupt nicht wissen, wie die Maschinen überhaupt lernen, dann kommt heraus, dass dieser künstliche Intelligenz unterstützte Risikoschätzer fast exakt voraussagt, wie dann die wirklichen Ereignisse waren. Also er unterschätzt nicht mehr das Risiko, sondern sagt das Risiko exakt so voraus, wie es dann in den Studien rauskam. Und auch interessant, der Benefit einer Risikoreduktion, also Blutdrucksenkung oder LDL-Cholesterinsenkung, wurde ebenfalls unterschätzt von diesem normalen Risk Calculator, der in UK angewendet wird. Wenn man hier auch diese künstliche Intelligenz hinzunimmt, ist der auch viel besser und exakter in der Nutzenvorhersage, dieses Risiko zu senken, wenn man eben das LDL-Cholesterin senkt und den Blutdruck senkt. Es deutet so ein bisschen darauf hin, dass wir in Zukunft als Ärzte uns mehr auseinandersetzen müssen mit dem Thema Maschinenlernen, künstliche Intelligenz. Nicht, dass wir alles an die Maschinen abgeben und an die Computer, aber dass wir das als Tool verstehen, um vielleicht auch individualisiert, personenbezogen, genauer das individuelle Risiko vorhersagen können und auch den individuellen Nutzen von einer medikamentösen Therapie.
Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen in Zukunft, dass die Patienten von mir aus der Algorithmus gefüttert werden mit den Daten, die da sind. Und dann gibt es an bestimmten Stellen einen Red Button und dann heißt es, der hat ein erhöhtes Risiko, macht bei dem das CT. Und dann bin ich mir sicher, dass wir dann das verifizieren können und die angereicherte Population dann so eine Präventivansatz ganz sinnvoll ist. Ich würde zur nächsten Studie übergehen und da geht es auch um Lipide und hier um die Polypill. Und die Polypill ist ja was, was wir in letzter Zeit immer wieder hören, also vieles in ein Medikament rein, also in eine Pille letztlich rein, dass die Adhärenz besser ist, weil viele Medikamente mögen die allerwenigsten einnehmen. Hier eine spannende Studie, Secure, und das Relevante, die ist in Europa durchgeführt. Das ist also keine Studie, die irgendwo in Ländern durchgeführt wurde, wo wir vielleicht keinen unmittelbaren Bezug haben. 2500 Patienten mit kardiovaskulären Vorerkrankungen, die mussten zusätzlich dann immer noch einen Diabetes oder eine CKD haben. Und es war ein Open-Label-Design als Limitation. Der primäre Endpunkt, der untersucht wurde, war kardiovaskulärer Tod, Myokardinfarkt oder Schlaganfall, Klassiker. Und die Polypill hatte in sich immer Aspirin, Ramipril, dann 2,5, 5 oder 10 Milligramm, Atorvastatin 20 oder 40. Also die konnten das schon nochmal individualisiert etwas einsetzen. Das Ganze ging über 3 Jahre. 270 Ereignisse, relativ wenige Ereignisse, die aufgetreten sind. Ansonsten war das so die typische kardiovaskuläre Population, 40% Diabetes, immerhin 15% der Patienten in Deutschland rekrutiert. Und welche Polypill kam jetzt am häufigsten zum Einsatz? Das war also die mit Ramipril 2,5, Atorvastatin 40 und Aspirin 100. Die haben 41% der Patienten bekommen. Im Kontrollarm war es aber natürlich auch so, dass die eine lipidsenkende Therapie bekommen haben. Und hier war es sogar so, dass 42% Atorvastatin 40 hatten und 36% hatten Atorvastatin 80. Die gab es ja in der Polypill gar nicht. Also ganz, ganz interessant. Was ist jetzt eigentlich besser?
Was mit der Ramipril-Dosis interessant, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Michael, aber die Ramipril-Dosis fällt mir auch in der Polypill-Gruppe sehr auch niedrig. Ne? 2,5 Milligramm Ramipril ist ein Viertel der Zieldosis eigentlich nur.
Ja, vollkommen richtig. Und aber der Blutdruck wurde gemessen und zwar immer wieder. Und das Spannende, die beiden Gruppen haben sich überhaupt nicht unterschieden. Der Blutdruck ist bei, ja, nach 6 Monaten Polypill 134 systolisch, Usual Care 134,8. Also genau identisch auch zu den anderen Zeitpunkten. Und das kommt noch dazu, auch spannend, glaubt man gar nicht, aber so Statistik letztlich, auch das LDL-Cholesterin hat sich nicht unterschieden. Nach 2 Jahren LDL-Cholesterin unter Polypill 67, Usual Care 67, identisch. Und dann muss man sich natürlich fragen, ist ja alles gleich, was ist jetzt mit dem Outcome, unterscheiden sie sich? Spannende Studie, ja, und zwar dramatische Reduktion des primären kardiovaskulären Endpunkts unter der Polypill, und zwar Hazard Ratio ist 0,76, hochsignifikant. Und wenn man dann guckt, wie wird das getrieben? Durch alle Komponenten des primären Endpunkts, aber auch für sich allein genommen signifikant durch Reduktion kardiovaskulärer Tod. 48 Ereignisse versus 71 Ereignisse. Also ein deutlicher Effekt, ganz spannend, der nicht durch zumindest einen messenden Unterschied im Blutdruck oder Cholesterin zu erklären war. Aber es gab dann noch Fragebogen zur Adhärenz und tatsächlich war die Adhärenz unter der Polypill, also auch die Akzeptanz für die Medikation, besser. Und das muss man schon sagen, ist ein ungehobener Schatz, wo man sagen kann, den will man eigentlich mitnehmen. Diese Polypill macht Sinn. Die Polypill macht auch bei uns Sinn, dass man probiert, möglichst viele Medikamente in eine Pille reinzugeben.
Ja, das schlägt ja genau in die Kerbe der Blutdruckstudien, die es schon zum Thema Polypill gibt, ne? Was mir jetzt so gerade durch den Kopf gegangen ist, vielleicht war es ja so, dass die Teilnehmer im Kontrollarm dann immer, wenn der Termin näher rückte, wieder ins Studienzentrum zu kommen und zur Kontrolle der Blutwerte und des Blutdrucks dann 3-4 Tage vorher angefangen haben, wieder ihr Statin zu nehmen und ihr Blutdrucktablette zu nehmen. Du hast ja auch davon gesprochen, dass die Adhärenz viel besser war in der Polypill-Gruppe, sodass zwar nicht messbar war am Zeitpunkt X der Unterschied zwischen den beiden Armen, aber sozusagen im Kontinuum über die ganze Zeit doch die Risikofaktoren besser kontrolliert waren in der Polypill-Gruppe. Kannst du das kommentieren? Macht das Sinn?
Oder? Das muss so sein. Alles andere wäre, aber es bleibt so ein bisschen ein Fragezeichen. Aber das muss man da reininterpretieren, sonst könnte man sich diese dramatische Reduktion von Ereignissen beim besten Willen nicht erklären.
spannendes Ergebnis.
Jetzt, wir sind ja bei den Lipiden, kommt noch eine Highlight-Studie zu den Lipiden vom ESC und es war die Follow-up-Studie von der Fourier-Studie, Fourier-Ohle heißt das. Die Fourier-Studie ist ja eine große Studie, die bei 27.000 Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen und einem LDL-Cholesterin über 70 unter einer Statintherapie durchgeführt wurde und man hat dann PCSK9-Inhibitor oder Placebo gegeben. Die lief über 2,2 Jahre und man konnte unter dem PCSK9-Inhibitor eine signifikante Ereignisreduktion nachweisen, aber es war immer so ein bisschen Kritikpunkt, dass die Studie eigentlich zu kurz lief und man müsste eigentlich das länger oder das Kollektiv länger untersuchen und von daher schön, dass es hier ein Follow-up gab mit einem ganz interessanten Design dahingehend, dass von dem Gesamtkollektiv von diesen 27.000 noch 6.600 bei der Follow-up-Studie teilgenommen haben und jetzt alle Patienten auf den PCSK9-Inhibitor gegangen sind. Heißt so viel wie, es gab jetzt nicht mehr Kontroll versus PCSK9, aber alle waren auf dem PCSK9, alle hatten eine dramatische LDL-Cholesterin-Reduktion auf ein Mittel von 30 Milligramm pro Deziliter und jetzt lief die Studie für insgesamt 5 Jahre. Und jetzt kann man sich das so ein bisschen überlegen, was passiert da jetzt? Also wir hatten dann über 2,2 Jahre einen deutlichen Unterschied im LDL von 90 in der Kontrollgruppe auf 30 schon in diesen ersten 2,5 Jahren unter dem PCSK9-Inhibitor. Und jetzt sind alle auf dem PCSK9-Inhibitor und es sind alle bei 30. Und was ist das für ein Endpunkt? Und hier sehen wir, es bleibt hochsignifikant. Wir haben eine 20-prozentige Ereignisreduktion über die gesamte Zeit der 5 Jahre.
Also der relativen Risikoreduktion.
Die relative, ja. Hazard Ratio ist 80, vollkommen richtig, genau.
Genau, in allen absoluten Zahlen ist es natürlich immer noch relativ niedrige Eventrate, ne, weil es natürlich jetzt kein ganz High-Risk.
Ja, 2%, 2% immerhin. Number need to treat von 50. Also finde ich gar nicht so schlecht. Das Wichtige, den Punkt, den ich gern machen möchte, ist die Ereigniskurse separieren über die Zeit weiter. Jetzt nicht mehr dramatisch, das meiste passiert schon in den 2,2 Jahren, wo die Unterschiede hatten, aber danach geht es trotzdem noch so ein bisschen weiter auseinander. Das kann man sich auch nochmal zeitabhängig angucken. Da sieht man insbesondere in dem nächsten Jahr, nach dem Switch sozusagen, gibt es nochmal eine deutliche Separation der Kurven und danach tut sich nicht mehr so wahnsinnig viel. Und das ist ja das, was wir von den Statinen auch kennen, dass es praktisch ein Jahr braucht, bis die Therapie greift und wir dann die Separation der Kurven kriegen. Und hier kriegen wir sozusagen noch für ein weiteres Jahr nach Beendigung der Primärstudie eine weitere Separation. Und danach verändert sich nicht mehr so viel, heißt so viel, ich kann dann auch in der Kontrollgruppe durch die zusätzliche Lipidreduktion weitere Ereignisse entsprechend reduzieren. Finde ich ein extrem spannendes Ereignis und schön auch zu sehen. Jetzt in dieser Studie war dann auch die kardiovaskuläre Mortalität signifikant über die 5 Jahre jetzt geschaut reduziert. Also eine ganz wichtige Studie meiner Ansicht nach.
Ja, das ist ein tolles Thema. Also wir haben jetzt, denke ich, auch nochmal die Wichtigkeit gesehen, die klassischen Risikofaktoren zu kontrollieren. So als kleiner Nebeneindruck vom ESC gab es eine eigene Presidents-Quasi-Session. Da wurden nicht klassische Risikofaktoren diskutiert, also Umweltbelastung, Lärmbelastung, Feinstaubbelastung. Und das war sehr interessant, weil doch etwas kontrovers diskutiert wurde, wie sie im Vergleich zu den klassischen Risikofaktoren einzuschätzen sind. Salim Yusuf hat hier auch präsentiert und es wird in Zukunft immer mehr, denke ich, gewertschätzt werden, der Einfluss der nicht klassischen Risikofaktoren. Sprich, wir müssen die Umweltverschmutzung, die Lärmbelastung kontrollieren, damit wir auch bessere kardiovaskuläre Gesundheit haben. Dennoch bleibt es wichtig, die klassischen Risikofaktoren im Blick zu haben und zu kontrollieren. Die haben wahrscheinlich immer noch den größten Einfluss auf Gesamtsterblichkeit und natürlich auf die kardiovaskuläre Sterblichkeit.
Da will ich einmal kurz einhaken, weil ihr da ja in Mainz extrem viel macht. Wenn du jetzt zum Beispiel Luftverschmutzung vergleichen würdest zum LDL-Cholesterin, kann man das gewichten, kann man das vergleichen, wenn wir sagen, ja, das eine, also wenn ich das jetzt so prozentual oder sowas sehen würde an meinem kardiovaskulären Risiko, wie stark würdest du gewichten? LDL versus Luftverschmutzung.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, wird auch sehr kontrovers in dieser Session diskutiert, denn die meisten Daten, die uns zur Verfügung stehen, zur Luftverschmutzung zum Beispiel, sind basierend auf Satellitendaten tatsächlich, die sehr große Territorien, also relativ große Gebiete auf der Erde abdecken. Ja, also relativ groß meine ich, wir gehen hier nicht auf Quadratmeter runter, sondern auf Quadratkilometer oder vielleicht hunderte Quadratmeter. Das ist schon ziemlich feingliedrig, aber eben nicht auf Personenebene. Und das ist genau der Unterschied zu einer echten Feldstudie oder einer Interventionsstudie, wo tatsächlich individuelle Parameter erhoben werden. Und, das ist wahrscheinlich die Ursache, dass, wenn man von solchen großen Kollektiven ausgeht, kleine Unterschiede im erwarteten Wert zu sehr großen Folgen kommen im errechneten Risiko. Ja, sodass man sich wahrscheinlich die Mühe machen muss, tatsächlich Interventionsstudien durchzuführen, die auf individueller Ebene die echte Feinstaubexposition zum Beispiel oder Lärmexposition messen. Das ist natürlich extrem aufwendig, gerade in Schwellenländern. Man denke an Indien, Pakistan, Nepal, afrikanische Länder, wo noch sehr viel sozusagen verbrannt wird, auch in-house, ja, und dort eine hohe Feinstaubbelastung entsteht durch Kochen mit Feuerholz zum Beispiel. Aber diese Interventionsstudien sind wahrscheinlich notwendig, um diesen wahren Einfluss von diesen Umweltfaktoren feststellen zu können. Und solange das noch nicht durchgeführt ist, haben wir es quasi mit einer Art Awareness-Kampagne auch zu tun, möchte ich es mal im positiven Sinne bezeichnen, die einfach Aufmerksamkeit schafft für dieses extrem wichtige Thema, was auch noch unterrepräsentiert ist im Endeffekt in der klinischen Forschung, ja, aber wahrscheinlich einen sehr, sehr großen Einfluss hat auf kardiovaskuläre Erkrankungen und Sterblichkeit.
Philipp, jetzt möchte ich zum Schluss nochmal wieder zum Thema Herzinsuffizienz zurückkommen. Da gab es ja noch eine andere Studie, die extrem viel, sag ich mal, Aufsehen erregt hat. Die nennt sich Revived. Kannst du uns die vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also wir können hier, denke ich, die Enden zusammenbringen. Erstens Herzinsuffizienz und zweitens kardiovaskuläres Risiko, kardiovaskuläre Erkrankungen. Und zwar ist in dieser Revived-Studie quasi die Frage gestellt worden, können wir das Outcome von Patienten mit ischämischer Herzinsuffizienz verbessern, indem wir die Herzkranzgefäße revaskularisieren, und zwar in dem Fall mit PCI, also mit Ballon und Stent. Der Hintergrund der Geschichte ist, dass vor gut 10 Jahren die Studie STITCH publiziert wurde, wo im Endeffekt Patienten mit ischämischer Herzkrankheit randomisiert wurden auf medikamentöse Therapie, also damals die beste medikamentöse Therapie, wo noch keine ARNIs drin war, wo kein SGLT2-Hemmer drin war, wo sehr niedrige Quote an Aldosteron-Rezeptor-Antagonisten drin war, verglichen mit Bypass-Operation on top, ja, also alles, was zu revaskularisieren war, zu revaskularisieren. Da war zuerst ein neutrales Ergebnis, aber dann gab es eben 10 Jahre Outcome-Daten, die wurden dann 2016 publiziert von dieser STITCH-Studie, und dann kam raus, hoppla, nach 4-5 Jahren separieren die Kurven, und nach 10 Jahren scheint es so zu sein, dass die operierte Gruppe einen Überlebensvorteil hat, und zwar nicht nur kardiovaskulärer Tod niedriger war, sondern auch Tod jeglicher Ursache. Also ein ganz erstaunliches Ergebnis. Und die Leitlinien empfehlen uns, dass man jetzt eben eine koronare Bypass-OP durchführen sollte bei diesen Patienten. Und eine Expertenmeinung ist es, dass man auch Koronarinterventionen durchführen kann bei Patienten, die eben nicht geeignet mehr sind für ihre Bypass-OP. Und wenn wir unsere herzinsuffizienten Patienten uns anschauen, dann müssen wir sagen, das sind sehr, sehr viele nicht geeignet für eine Bypass-OP, denn die haben, sagen wir mal, allein von den chirurgischen Risikoscores so ein hohes 30-Tages-Mortalitätsrisiko, dass sie kein Chirurg mehr anfassen wird. Ja, also hier ist tatsächlich eine ungeklärte Frage gewesen, ob die PCI, also die Corona-Intervention mit Katheter, einen ähnlichen Effekt hat vielleicht wie die STITCH-Studie, also wie die Bypass-OP. Und hier war es so, dass eben Patienten mit EF kleiner 35%, also eine echte HEF-REF, auf Boden einer ischämischen Herzkrankheit eingeschlossen wurden, und die mussten in einem nicht-invasiven Imaging durch MRT oder SPECT sozusagen Vitalitätsnachweis haben. Also es sollte nicht alles narbig sein, in Gefäßarealen, die einer Koronarintervention zugänglich waren. Dann wurden sie randomisiert auf medikamentöse Therapie versus Koronarintervention. Und der primäre Endpunkt war Tod jeglicher Ursache oder Hospitalisierung gegen Herzinsuffizienz. Und das Erstaunliche ist eben jetzt, die Studie wurde nur im Vereinigten Königreich durchgeführt, ist vielleicht noch wichtig zu wissen, dass insgesamt es überhaupt keinen Unterschied gab in diesem primären Endpunkt zwischen optimaler medikamentöser Therapie und einer Koronarintervention. Wohlgemerkt, diese Studie ist jetzt 10 Jahre nach Stitch veröffentlicht worden. Das heißt, wir haben jetzt bessere medikamentöse Therapie. Aber dennoch wirft es die Frage auf, warum gab es hier keinen Vorteil durch die Corona-Intervention? Vielleicht können wir darüber noch ein bisschen diskutieren. Michael, was sind denn deine Gedanken dazu, zu dieser Studie?
Ich bin noch in Schockstarre, wenn ich ganz ehrlich bin, weil es doch letztlich unserer gängigen Praxis entgegenleuchtet. Man muss schon sagen, die Stitch-Studie hat auch die interventionelle Kardiologie in den letzten Jahren geprägt und wir haben häufig Patienten, die haben einen schlechten linken Ventrikel. Wir machen uns dann Gedanken, weil wir denken, jetzt ist noch ein Gefäß da und das hat eine hochgradige Stenose. Da sehen wir ein hohes Risiko, aber glauben, wir tun dem Patienten was Gutes und bauen dann einen Impeller ein, dass wir dann dieses Gefäß doch gut intervenieren können und so weiter und so fort, was wirklich mit dem Risiko auch für den Patienten einhergeht. Und das ist schon zu hinterfragen, ob man dieses Risiko in Zukunft noch rechtfertigen kann. Ich glaube ehrlicherweise nicht. Ich glaube vielleicht schon, dass man hier durchaus weiter dieses Kollektiv auch kontrollieren muss. Und es kommen ja so ein paar interessante Sachen raus. Man kann ja schon Myokardinfarkte auch verhindern durch die Intervention. Das klappt. Aber man hat natürlich auch wieder ein paar Myokardinfarkte durch die Intervention selber. Deswegen ist es so an der Stelle wie im Ischämia-Trial ein Nullsummenspiel. Und dass sich die linksventrikuläre Funktion aber gar nicht verbessert, das ist schon bedenklich und schade, zumal meiner Ansicht nach die Studie sehr gut gemacht ist und eben diese MRT-Untersuchung gemacht wurde und damit eigentlich unser klassischer Vitalitätsnachweis besteht. Genauso machen wir das hier bei uns im Haus, wir machen MRT, wenn Vitalität da ist, dann wird, wenn wir das Gefühl haben, wir können damit die linksventrikuläre Funktion verbessern, interveniert. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, ich bin so ein bisschen in Schockstarre noch, aber es wird die Klinik und die Praxis verändern.
Ja, da bin ich auch gespannt, wie das Klinik und Praxis verändern wird. Ich denke, wird es noch in den nächsten Wochen sehr viel Diskussion geben. Man muss sich auch nochmal genau anschauen, welche Gefäße wurden hier revaskularisiert. Wie viele Patienten hatten denn zum Beispiel neben erhöhten BNP auch noch ein erhöhtes Troponin? Sprich, wie viele hatten denn doch Myocardial Injury? Gibt es Subgruppen, die profitiert haben? Welche Gefäße wurden dann tatsächlich genau interveniert? Diese Informationen im Detail sich nochmal anzuschauen, macht, denke ich, sehr viel Sinn. Und auch noch zu gucken, nach Euroscore stratifizieren, welche haben denn, es zeichnet sich schon ab, dass die ganz schlechten auch hier in der PCI-Studie doch tendenziell profitieren. Zu welchem Fazit würdest du denn kommen, Michael, wenn wir jetzt zum Ende unseres Podcasts nochmal zusammenfassen wollen, was wir mitgenommen haben vom ESC dieses Jahr?
Ich glaube, ich habe erstmal mitgenommen, mit allen, denen ich gesprochen habe, es waren alle wirklich begeistert von dem Kongress und du hast es am Anfang sehr schön zusammengefasst. Es wurden irgendwie neue Formate ausprobiert, die in der Form einfach noch nicht genutzt wurden. Es wurde an irgendeiner Stelle auch Klavier gespielt, also es wurde wirklich auch probiert, so ein bisschen Kontrapunkt vielleicht zu nur Wissenschaft zu setzen. Kam extrem gut an. Es sagen alle, es war der beste Kongress oder der beste ESC zumindest, auf dem sie jemals gewesen sind. Das ist ja erstmal eine tolle Sache. Und dazu gab es sehr spannende, große Studien. Wir haben uns Mühe gegeben, einige spannende hier herauszustellen, mit Fokus natürlich auf die Lipide, aber die Herzinsuffizienz stand auch mit im Vordergrund und war ganz wichtig. Und von daher aus meiner Sicht ein super spannender Kongress, der Spaß gemacht hat zu verfolgen.
Ja, sehe ich genauso, Michael. Vielen Dank, dass wir das hier zusammen machen durften und danke fürs Zuhören an unsere Zuhörer in diesem Podcast.
Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank.
Tschüss.
Damit sagen wir Dankeschön an Sie beide für dieses interessante und auch sehr spannende Kongress-Update. Und wir hoffen, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Interessantes und Neues aus dieser Folge mitnehmen können. Und gerne können Sie diesen Podcast abonnieren, dann sind Sie immer aktuell und verpassen keine neue Folge von Lipids on Air.